Thou my best thought. Vers zu Vers, hallo und herzlich willkommen auch allen, denen ihr hier live dabei seid. Und schön, dass ihr auch zuschaut von nah und fern, während die letzten Teilnehmer noch den Raum betreten. Hallo. Freuen wir uns, dass ihr dabei seid und dass wir gemeinsam Gottes Wort studieren können. Wir werden heute den zweiten Teil haben und uns beschäftigen mit dem zweiten Vers von Offenbarung 11. Und vorher einige sehr, sehr spannende Fragen beantworten. Dazu gleich mehr. Aber bevor wir das tun, wollen wir wie immer unser Offenbarungsseminar beginnen mit einem gemeinsamen Gebet. Ladet euch ein, auch vor dem Computer niederzuknien und gemeinsam mit uns zu beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt dein Wort studieren können, dass wir die Offenbarung besser verstehen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du alles Störende fernhältst, dass wir durch deinen Heiligen Geist geführt werden und dass wir erkennen, was du uns heute zu sagen hast. Hab Dank, dass du durch dein Wort zu mir und zu jedem Einzelnen sprechen möchtest. Amen. Amen. Wir haben zwei Fragen gehabt und diese Fragen leiten natürlich dazu über, dass auch ihr live Fragen stellen könnt. Ihr könnt Fragen stellen auf fragen@joelmediatv.de. Unsere neue E-Mail-Adresse ist jetzt auch eingeblendet gewesen. Könnt ihr eure Fragen loswerden? Wir freuen uns, sie hier beantworten zu können, sofern wir können. Wir werden gleich sehen, wir haben eine Frage gehabt, die es wirklich in sich gehabt hat, aber dazu gleich mehr. Die erste Frage, die wir gehabt haben, bezog sich auf 1. Timotheus 2, Vers 2, passend zu unserer dieswöchigen Sabbatschullektion. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, die Cannstatt Study Hour Nummer 7 ist bereits online. Wir von Joel Media haben uns vorgenommen, die Cannstatt Study Hour jetzt so früh wie möglich jede Woche online zu stellen, dass ihr sie schon rechtzeitig anschauen könnt. Wir können nicht versprechen, es immer am Sonntagvormittag schon zu haben, aber wir wollen so früh wie möglich jede Woche sie online stellen, dass ihr sie anschauen könnt. Also heißer Tipp, nach dem Offenbarungsseminar, warum nicht gleich noch die Cannstatt Study Hour gucken. In 1. Timotheus 2, aber sie läuft ja nicht weg, ihr könnt sie auch morgen noch anschauen. In 1. Timotheus 2 und dort Vers 2. Die kommt noch mit dem Text. Verzeihung, es war in 2. Timotheus 2, Vers 2. Vielmehr, genau. 2. Timotheus 2, Vers 2 ist sogar der Merkvers der Cannstatt Study Hour Nummer 7. 2. Timotheus 2, Vers 2 und der Text heißt: Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und die Frage war, was bedeutet vor vielen Zeugen? Warum sagt der Paulus, dass er das, was er gesagt hat, zu dem Timotheus vor vielen Zeugen gesagt hat? Wir wollen uns das ganz kurz angucken. Halten wir fest, wer ist derjenige, der hier spricht? Es ist Paulus. Paulus schreibt einen Brief an Timotheus. Und wer war Timotheus? Wer von euch weiß, es gibt ja zwei Briefe im Neuen Testament an Timotheus. Und warum schreibt Paulus, der ja meistens sonst an Gemeinden schreibt, er schreibt an die Römer, er schreibt an die Korinther, er schreibt an die Epheser, die Galater und so weiter, die Philipper, Kolosser. Warum schreibt er einen Brief an eine Einzelperson, an Timotheus? Hat dann auch noch diesen Brief an Titus aus dem ähnlichen Grund. Wer war Timotheus? Weiß das jemand? Timotheus war ein Schüler, ein Predigtschüler, ein Evangelistschüler. Paulus hatte ein sehr wichtiges Prinzip. Er war nicht nur ein begnadeter Evangelist und Prediger. Er wollte auch, dass nachdem er gestorben ist, noch weitere das Evangelium predigen. Das heißt, er hat junge Menschen, junge Männer herangezogen und sie für den Predigtdienst vorbereitet. Und Timotheus war einer von ihnen. Und interessanterweise können wir aus der Kirchengeschichte auch lernen, dass Timotheus der erste ordinierte Gemeindeälteste der Gemeinde von Ephesus gewesen ist. Das ist auch der Grund, warum er in einem der Briefe zu ihm sagt: Niemand verachte dich deiner Jugend. Er war noch ganz jung, ein Jugendlicher, war aber schon Gemeindeleiter, Gemeindeältester einer der wichtigsten Gemeinden, einer der besten Gemeinden in der ganzen Welt, in Ephesus nämlich, die diesen tollen Brief bekommen haben, den Epheserbrief. Und um etwas mehr darüber zu erkennen, können wir in 1. Timotheus lesen, jetzt im ersten Kapitel, warum er vor vielen Zeugen mit ihm gesprochen hat. In 1. Timotheus 1 und dort Vers 3. 1. Timotheus 1, Vers 3. Übrigens, weiß jemand, was Timotheus übersetzt heißt? Toller Name. Also eine Worthälfte solltet ihr übersetzen können. Theos, genau. Theos heißt Gott. Genau, da kommt ja auch die Theologie her, nicht wahr? Theos. Timotheos heißt der, der für Gott wertvoll ist. Der Gott in Gottes Augen wertvoll ist. Wertvoll für Gott. Schöne Bedeutung, oder? Und er war tatsächlich ein sehr wertvoller Diener für den Herrn. In 1. Timotheus 1, Vers 3 lesen wir: Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben. Die Gemeinde, wo er dann auch Gemeindeältester war. Da du gewissen Leute gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten. Also er sollte da sozusagen schon auch für die Lehre einstehen. Und der Paulus sagt, spricht hier von etwas, nämlich, dass er auf der Abreise ist nach Mazedonien. Warum war Paulus auf der Abreise nach Mazedonien? Woran erinnert uns das allgemein? Was hat Paulus gemacht? Paulus war auf, was ist gesagt? Auf Missionsreise, nicht wahr? Er war auf Missionsreise und Timotheus hat ihn offensichtlich begleitet auf der Missionsreise. Das heißt, Ausbildung zum Prediger hieß damals nicht, dass Timotheus für 4 Jahre lang auf ein theologisches Seminar irgendwo in Kleinasien gegangen ist. Ausbildung zum Prediger bedeutete damals, such dir einen erfahrenen Evangelisten oder vielmehr werde von einem erfahrenen Evangelisten angesprochen und gehe dann mit ihm von Stadt zu Stadt, von Evangelisation zu Evangelisation, von Gemeinde zu Gemeinde und schau es ihm ab. Genauso wie auch die Jünger von Jesus gelernt haben, nicht wahr? Das ist eigentlich die Methode. Und die war damals sehr erfolgreich. Ich glaube, sie könnte auch heute wieder sehr erfolgreich sein. Wollen wir das nicht weiter vertiefen? Aber zumindest den Gedanken hier festhalten, dass Timotheus von Paulus nicht privat so sehr unterrichtet wurde. Die werden sich natürlich ab und zu auch mal zusammengesetzt haben und privat ein paar Dinge besprochen haben. Aber das Allermeiste, was er gelernt hat, hat Timotheus gelernt von Paulus, als Paulus öffentlich gepredigt hat, die Gemeinden ermahnt hat und Evangelisationen gehalten hat. Das heißt, er hat tatsächlich das, was er gelernt hat, vor vielen Zeugen gelernt. Mit anderen Worten, diese vielen Zeugen sprechen von den Gemeinden in Kleinasien, die sie besucht haben, und von den öffentlichen Versammlungen, wo Paulus gesprochen hat, wo er gehört hat, wie Paulus lehrt. Und wenn wir den Text jetzt nochmal so lesen, in 2. Timotheus 2, Vers 2, dann heißt es, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, also was du von mir in den öffentlichen Predigten, in den öffentlichen Evangelisationen und auch in den öffentlichen Gemeindestunden gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren, sodass Timotheus nicht nur ein Schüler ist, sondern selbst zum Lehrer wird, der auch wieder Lehrer ausbildet. Das ist das Modell in der Bibel. Der Schüler wird zum Lehrer, der andere Lehrer ausbildet, damit die Last des Evangeliums, der Evangeliumsverkündigung nicht auf nicht auf wenigen Schultern, sondern auf möglichst vielen Schultern verteilt ist. Okay? Kann man also, glaube ich, ganz gut verstehen. Die zweite Frage bezieht sich auf eine wirklich harte Nuss. Und es war nicht ohne Grund, dass wir mehrere Wochen gewartet haben, bis wir beantworten heute. In 3. Mose 19, übrigens 3. Mose 19 ist ein wunderbares Kapitel. Das dritte Buch Mose verdient leider nicht die, oder bekommt nicht, muss ich sagen, bekommt leider nicht die Beachtung, die es eigentlich verdient. Das dritte Buch Mose ist wirklich ein wunderbares Buch. Es hängt so ein bisschen daran, dass es ein bisschen trocken scheinbar geschrieben ist. Nicht wahr? Es gibt wenig Geschichten, es gibt glaube ich nur 2 Geschichten im ganzen Buch, dritten Buch Mose. Und viele Opfervorschriften, viele Regularien, da gibt es 70 Verse über den Aussatz am Haus. Und man fragt sich so ein bisschen, was das zu bedeuten hat. Aber gibt es echte Perlen in diesem Buch, ein wunderbares Buch eigentlich. Es ist eigentlich das Evangelium in alttestamentlicher Sprache. In 3. Mose 19 ist ganz besonders so eine große Perle. Wenn ihr mal wirklich was ganz Tolles lesen wollt, lest 3. Mose 19. Und da gibt es gibt viele Verse, die uns sehr bekannt sind und die uns auch sofort deutlich sind, nicht wahr? Das Blut soll man nicht essen, man soll keine Wassergerei treiben, man soll nicht stehlen, man soll nicht lügen, man soll den Nächsten nicht bedrücken und so weiter, man soll die Person nicht ansehen und so weiter und so fort. Und da gibt es aber einige Vorschriften, die etwas merkwürdig erscheinen und wo es die Frage stellt, was das zu bedeuten hat. Und das sind 2 Vorschriften hier. Die eine in Vers 19. 3. Mose 19, Vers 19. Meine Satzungen sollt ihr halten. Bei deinem Vieh sollst du nicht zweierlei Arten sich paaren lassen und dein Feld nicht mit zweierlei Samen besehen und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus zweierlei Garn gewoben ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen und euch gefragt, ja, was nun? Diese Vorschrift wird übrigens in 5. Mose 22 nochmal wiederholt. Und eine zweite Vorschrift, die etwas merkwürdig ist, ist in Vers 23. Wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, von denen man isst, sollt ihr die ersten Früchte derselben als Unbeschnittenheit betrachten. 3 Jahre lang sollt ihr sie für unbeschnitten achten. Sie dürfen nicht gegessen werden. Das heißt, wenn ich dort in das Land Kanaan kam und ich habe dort einen Apfel, haben die glaube ich nicht gehabt, Apfelbäume, nee, auf jeden Fall vielleicht ein Feigenbaum, ja, ein Feigenbaum gepflanzt habe, dann sollten 3 Jahre lang die ersten Früchte oder die Früchte an diesem Baum als Unbeschnittenheit gelten. Sollten nicht gegessen werden. Wörtlich steht hier, sie sollten als eine Vorhaut gelten. Seine Vorhaut. Und das ist natürlich eine interessante Frage. Und die Frage war jetzt, gilt das noch? Und wenn nicht mehr, was soll uns das geistlich sagen? Und das ist eine wirklich sehr interessante Frage. Wenn ihr mal den Versuch unternehmt, euch da ein bisschen schlauer zu machen, werdet ihr feststellen, dass die Bibel sonst kaum zu diesen Themen irgendetwas sagt. Das ist dann der Moment, wenn man merkt, die Bibel sagt hier nicht viel zu dem Thema, wo man dann zu den Kommentaren geht. Und wenn man dann merkt, auch die Kommentare, sowohl die Inspirierten als auch die nicht so sehr Inspirierten, sagen nichts dazu, dann ist der Moment, wo man sagt, okay, das ist wirklich schwierig. Punkt 1, für Vers 23 können wir Folgendes sagen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass dieser Vers nicht mehr buchstäblich gilt. Warum? Kann mir jemand sagen, warum? Genau, weil die Beschneidung als solche abgeschafft ist. Ja? Und wenn Menschen nicht mehr beschnitten werden sollen, dann braucht man auch diese Bäume jetzt, die Beschneidung der Bäume nicht mehr beachten. Interessanterweise heißt es ja gar nicht, dass die Bäume beschnitten werden sollen, sondern nur, dass sie wie eine Beschneidung gelten. Das heißt, die Frucht sollte symbolisch für die Unbeschnittenheit stehen. Ja, soll wie Unbeschnittenheit behandelt werden. Ich bin leider kein biologisch besonders bewanderter Mann. Vielleicht gibt es da einen biologischen Vorteil, wenn man die ersten 3 Jahrgänge einer Frucht nicht isst. Das weiß ich. Ich vermute, dass es da bestimmt etwas gibt, was dem noch da hinzuarbeitet. Aber halten wir fest, dies muss nicht mehr buchstäblich gehalten werden, weil die Beschnittenheit oder die Beschneidung abgeschafft ist. Geistlich, was könnte die geistliche Bedeutung sein, wenn man die ersten 3 Jahrgänge sozusagen nicht isst, sondern sozusagen ja, so lässt, wie sie sind? Gibt es da auch andere Regularien in der Bibel, wo ihr wisst, dass eigentlich ein geistlicher Hintergrund dem hinterlegt ist, wo das Erste nicht für den eigenen Gebrauch gebraucht werden darf? Genau, es gibt ja die Erstlingsfrüchte, nicht wahr? Es war auch so, dass die Erstlingsgeburt geheiligt werden sollte, nicht wahr? Alle Tiere, die zuerst geboren wurden, alle erstgeborenen Tiere, sollten entweder getötet oder ausgelöst werden. Und das war ja dann im Prinzip mit den Menschen auch so, denn alle Erstgeburt nach 2. Mose 13 ist dem Herrn heilig. Menschen sollten natürlich niemals geopfert werden, sondern ausgelöst werden mit Geld. Interessantes Bild auch für die Erlösung, nicht wahr? Die Jesus bezahlt hat, damit wir nicht sterben müssen. Das heißt, auch hier scheint es eine geistliche Bedeutung zu sein, dass bestimmte Dinge dem Herrn gewidmet sind und nicht zu seinem eigenen Gebrauch verwendet werden sollen. Und diese geistliche Bedeutung gibt uns auch dann wahrscheinlich etwas mehr Hinweis auf Vers 19. Also wie gesagt, das, was ich euch sage, ist im Prinzip das, was unter Gebet ich mir dazu überlegt habe. Geht nicht hin und sagt, das ist das Dogma der Bibel, dass es genauso sein muss. Aber alles, was ich finden konnte, ist Folgendes in Vers 19. Wenn es heißt, bei deinem Vieh sollst du nicht 2 Arten sich paaren lassen, das ist ja noch einigermaßen verständlich, nicht wahr? Dass man da keine Kreuzung nicht macht. Und dann heißt es, und dein Feld nicht mit 2 Samen besehen, und es soll kein Gewand auf deinen Leib kommen, das aus 2 Garn gewoben ist. Jetzt könnte es eine geistliche Bedeutung geben für diese beiden Vorschriften, die uns eine ganze Tiefe des Evangeliums aufschließt. Das Feld nicht mit 2 Samen besehen. Genau, denn das Besehen des Feldes kommt wo noch vor? Wer spricht immer vom Besehen des Feldes? Der Seemann. Jesus, in zum Beispiel Matthäus 13, der Seemann geht aus, um Samen zu streuen. Und wofür steht der Same? Sagt das Gleichnis? Für das Wort Gottes. Und wir wissen, da gibt es verschiedene Böden. Und etwas, was in Matthäus 13 und in anderen Kapiteln nicht so sehr durchkommt, aber was, wenn wir das hinzunehmen, noch eine zusätzliche Wahrheit uns vermittelt ist, wenn wir hinausgehen und das Wort Gottes verteilen, soll es auch das reine Wort Gottes sein, es soll nicht 2 verschiedene Samen sich mischen. Ja? Es soll nicht Wahrheit und Irrtum vermischt sein. Es soll niemals zweierlei Samen aussehen. Ja?
Glaubensfragen zum Beispiel nicht gleichzeitig ausstreuen mit anderen Fragen.
Ja, der Punkt ist, das Wort Gottes nicht mit etwas vermischen, was nicht im Wort Gottes steht. Nicht wahr? Diese Vermischung von Wahrheit und Irrtum, die so landläufig oft geschieht. Sondern dass wir wirklich, wenn wir aussehen, und das Aussehen ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament immer ein Bild auch für das geistliche Wachstum eines Menschen. Wenn wir aussehen, dann nur das reine Wort Gottes, ohne unsere menschlichen Ideen und das, was wir noch persönlich aus unserer Philosophie heraus uns gedacht haben. Und der zweite Punkt, es geht um den Leib, der mit einem Gewand bekleidet sein soll, das nicht aus zweierlei Garn gewoben ist. Wovon könnte das wohl sprechen? Als geistliche Bedeutung. Das Kleid der Gerechtigkeit. Und wo wird das Kleid der Gerechtigkeit gewoben? Im Himmel. Im Webstuhl des Himmels. Und da soll nicht ein, wie sagt man dazu, nicht ein Faden, menschliche Werke sollen da hinein gewoben werden. Nicht ein Faden menschliche, unabhängige Werke von Gott, die irgendwie Selbstgerechtigkeit erzeugen könnten. Sondern das Kleid der Gerechtigkeit ist das, was Jesus für mich getan hat und was er für mich tut und was er für mich tun wird. Und zwar 100% Vergangenheit, 100% Gegenwart und 100% Zukunft. Und das Kleid, mit dem wir uns bekleiden sollen, mit dem Kleid der Gerechtigkeit, soll nicht ein bisschen himmlischer Gerechtigkeitsstoff sein, himmlische Gerechtigkeit von Jesus und ein bisschen unsere eigenen Feigenblätter, sondern es soll 100%ig von Jesus kommen. Und Jesus allein kann uns dieses Kleid der Gerechtigkeit geben. Und ich denke, so betrachtet sind diese Verse wirklich sehr, sehr wertvoll und können uns Hinweise geben. Und wenn ihr noch mehr dazu findet, dann sind wir für Vorschläge offen und freuen uns, wenn wir noch mehr dazu erkennen können, zu diesen wirklich spannenden Versen in 3. Mose 19. Wenn ihr weitere Fragen habt, die ähnlich schwierig oder ähnlich interessant sind, dann könnt ihr uns sie stellen. Noch einmal sei die E-Mail-Adresse angegeben unter fragen@joelmediatv.de. Nächste Woche werden wir sie dann beantworten. Jetzt wollen wir zur Offenbarung kommen. Genau, da steht genau das Gleiche. Genau, steht genau das Gleiche. Offenbarung 11 und wir haben letzte Woche uns beschäftigt mit Offenbarung 11 ab Vers 1, sind nicht ganz zu Ende gekommen mit Vers 1 und werden heute noch das zu Ende machen und vor allem dann in Vers 2 übergehen und wir haben einiges vor. Ich hoffe, ihr freut euch. Es wird sehr, sehr spannend werden. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, uns Vers 1 angeschaut. Wir können mal gemeinsam uns das durchlesen. Offenbarung 11, Vers 1 heißt es, und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Zunächst einmal haben wir gesehen, dass hier etwas gemessen werden sollte. Und wofür stand dieses Messen noch einmal? Wofür stand dieses Messen? Könnt ihr euch erinnern? Wir haben darüber gesprochen, dass man den Tempel misst, dass man die Stadt misst, dass man die Mauern misst. Wofür stand dieses Messen? Wer kann sich erinnern?
Aus einer Messschnur und aus einem Messrohr.
Genau, es ging um Messschnur und Messrohr. Aber wofür stand das? Was war die geistliche Bedeutung dieses Messens? Es sollte nicht nur der Tempel gemessen werden, es sollte auch Jerusalem und die Menschen gemessen werden. Okay, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, machen wir ganz kurze Mini-Wiederholung. Schlagt mit mir auf. Erst in Matthäus 7, Vers 2. Matthäus 7, Vers 2. Matthäus 7, Vers 2 heißt es, denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Wofür steht das Messen? Für das Richten und für das Gericht. Und der Johannes bekommt diese Messschnur und er soll jetzt den Tempel messen und die daran anbeten. Und wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, diesen Tempel wieder aufzubauen, nicht wahr? Wir hatten gesehen, Offenbarung 11, Vers 1 ist eine eine Anknüpfung an Offenbarung 10. Eigentlich geht es weiter. Könnt ihr euch erinnern? Das heißt, diese Vision von dem Engel mit dem Buch Daniel, der dem Johannes das Buch Daniel gibt, der es ist, der eine Enttäuschung erlebt, eine süß-bittere Erfahrung und der dann den Auftrag bekommt, in alle Welt hineinzugehen und das Evangelium zu predigen, bekommt gleichzeitig den Auftrag, dass das Volk Gottes selbst gerichtet wird. Im Tempel. Darüber haben wir gesprochen. Wir wollen heute kurz Gedanken uns machen, warum sieht diese Messroute, die das Volk und den Tempel messen soll, und übrigens ein schönes Bild dafür, dass das Volk Gottes und der himmlische Tempel miteinander parallel sind, nicht wahr? Der himmlische Tempel ist der Tempel Gottes und wir sind der Tempel Gottes, nicht wahr? Wichtiger Punkt. Wir wollen uns Gedanken machen, warum sieht diese Messroute aus wie ein Stab? Es wird ja explizit gesagt in Vers 1, dass diese Messroute aussieht wie ein Stab. Jetzt, wenn ihr Stab hört, woran denkt ihr in der Bibel? Das Kreuz, okay? Aus Holz, ja? Woran noch? Stab. Aber mit eisernem Stab würde er sie hüten, ja, okay. Der Stab Aarons, ja, allgemein, der Hirte, nicht wahr? Der Hirtenstab. Ein Stab in der Bibel ganz oft ist zusammenhängend mit einem Hirten. Und ein Hirte hat Schafe und mit diesem Stab führt er seine Schafe. Jetzt kennt ihr einen berühmten Vers in der Bibel, wo der Hirte und sein Stab vorkommen. Im Psalm 23, lasst uns da mal kurz hingehen. Psalm 23. Im Psalm 23, Vers 1 heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Das heißt, der Stab ist wozu da? Um zu trösten. Was sieht nochmal so aus wie ein Stab in der Offenbarung 11, Vers 1? Wie heißt der Gegenstand, der so aussieht wie ein Stab? Die Messrohr, das Messrohr, die Messschnur. Und dieses Messrohr, diese Messroute, stand wofür nochmal? Für das Gericht, für das Untersuchungsgericht. Aber dieses Gericht, dieses Messrohr, sieht gleichzeitig aus wie ein Stab. Und der Stab ist wozu da? Zum Trösten. Das ist eine tolle Botschaft, oder? Denn wenn wir an Gericht denken, denken wir nicht meistens an Trost, oder? Wir denken an Zittern und an Fürchten und an Schrecklich, denn wenn Gott gerichtet, wer kann da bestehen? Aber diese Botschaft vom Gericht, die dem Johannes gegeben wird, das Volk Gottes soll jetzt gerichtet werden am 1844, diese Botschaft soll gleichzeitig eine Botschaft sein des Trostes, denn die Messroute sieht aus wie ein Stab. Und der Stab erinnert uns daran, dass es einen Hirten gibt, der uns bis hierhin geführt hat, und selbst wenn wir durch das Todesschattental wandern, führt er uns weiter. Er führt uns ganz, bis wir wo angekommen sind. Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Der Hirte führt uns ganz den Weg hindurch, bis wir im himmlischen Heiligtum angekommen sind. Im Himmel. Das heißt, die Botschaft vom Gericht und die Botschaft am Gericht des Volkes Gottes ist keine Botschaft, die uns Angst machen sollte, sondern die uns Trost bringen sollte. Ja? Eine Messroute sieht aus wie ein Stab. Aber es gibt noch mehr zum Stab zu entdecken.
So wie auch der Hirte die Schafe, dann die gehen weg, dann schnell mit dem Stab.
Genau. Dankeschön. Das war ein sehr wichtiger Punkt. Der Hirte korrigiert die Schafe auf ihrem Weg, nicht wahr? Wenn die Schafe in eine falsche Richtung gehen, kommt der Hirte mit seinem Stab und zeigt ihnen wieder den wahren Weg und korrigiert sie, dass sie nicht vom Weg abkommen. Wo findet der Stab? Wer ist die erste berühmte Persönlichkeit der Bibel, die einen Stab gehabt hat? Mose. Und wozu hat Mose seinen Stab verwendet? Um das Volk zu führen, nicht wahr? Denn Mose war ein Hirte, nicht wahr? Und dieses Volk war noch störrischer als die Schafe. Wozu hat er den Stab gebraucht in Ägypten? Für die Plagen. Wann immer er den Stab hochgehoben hat, kamen Plagen, das heißt Strafgerichte, auf die Ungläubigen. Derselbe Stab, der Trost spendet den Gläubigen, den Schafen, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht, dem Hirten, dem guten Hirten aus Johannes 10, derselbe Stab bringt auch Strafgerichte über die, die sich gegen ihn stellen und die ihr Herz verhärten. Und im Gericht, wenn im Himmel Gericht gehalten wird, glaubt ihr, da kommen auch Namen vor, wir werden gleich noch mehr darüber sprechen, Personen vor, deren Herz sich verhärtet hat? Und dieser Stab, diese Messrute, die ein Trost sein könnte für die, die Gott folgen, wird zum Gericht, zur Plage für die, die ihm nicht folgen wollen. Jetzt. Wo kommt der Stab noch vor? Also der Stab verwandelt den Nil in Blut und verwandelt und bringt all die Plagen über Ägypten. Was ist die nächste große Aktion, die der Stab vollbringt? Er teilt das Meer. Das heißt, derselbe Stab, der die Ägypter schlägt, ist derselbe Stab, der die Israeliten einen freien Weg macht und sie befreit aus einer unmöglichen Situation. Vorne das Wasser, hinten die Ägypter. Links und rechts, keine Möglichkeit zu entfliehen. Es ist derselbe Stab, der die Ägypter schlägt und der die Israeliten befreit. Das heißt, das Gericht hat immer einen doppelten Zweck. Wir müssen verstehen, Gericht ist nicht einfach nur der Tag der Abrechnung. Gericht ist immer Strafe für die, die gegen Gott sich rebelliert haben. Aber gleichzeitig ist es Befreiung für die Gläubigen. Und das ist der Trost. Was hat der Stab noch gemacht?
Er hat den Krieg gewonnen.
Ja, als er seine Hände hochgehalten hat. Aber da ist der Stab nicht so explizit erwähnt. Und eine Handlung noch, wo Mose mit dem Stab, wo auf den Stein schlägt, genau auf den Felsen. Lass uns das mal aufschlagen in 2. Mose 17. Ab Vers 5. Ihr kennt die Geschichte, das Volk Israel kommt gerade von einem Wunder nach dem, hat ein Wunder nach dem anderen erlebt und sie kommen wieder in eine Situation, sie haben erlebt, wie das Volk, wie sie von den Ägyptern befreit worden sind, wie das Wasser sich geteilt hat, sie haben erlebt, wie Manna vom Himmel fällt, sie haben erlebt, wie das bittere Wasser süß wurde, ein Wunder nach dem anderen. Jetzt kommen sie in eine Situation, wo ihnen das Wasser langsam ausgeht und schon fangen sie wieder an zu murren. Und dann rennen sie zu Mose und sagen, warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Vers 3. Und Gott sagt in Vers 5, und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Jetzt. Spannender Gedanke. Hat sich das Volk Gottes richtig verhalten, ja oder nein? Sie haben erstens, was sind ihre Sünden, die sie hier begehen? Sie murren, okay, was noch? Ja, das ist das Gleiche, sie jammern, okay, was noch? Was sind noch? Sie wollen zurück nach Ägypten? Ja, sie vergessen, was Gott getan hat, das ist auch eine Sünde an sich, nicht wahr? Vergessen alles, was Gott für sie in der Vergangenheit getan hat. Und dann heißt es in Vers 4, dass Mose sagt, es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Sie sind kurz davor, ihren ihren von Gott befohlenen Führer zu steinigen. In ihren Gedanken haben sie irgendwie schon Mord begangen. Haben diese Menschen Gnade verdient? Nicht so sehr, oder? Aber jetzt kommt dieser Stab und Gott möchte den Menschen etwas zeigen. Der Stab, der Hirtenstab, nicht wahr? Der Stecken und der Stab. Kommen im Alten Testament noch in einer anderen Funktion immer wieder vor. Lass uns mal aufschlagen Und dann werden wir gleich diese Geschichte besser verstehen. Im Psalm 89, Vers 32 und 33. Psalm 89, Vers 32 und 33. Dort heißt es: Wenn sie meine Satzungen entheiligen und meine Gebote nicht beachten, so will Gott was machen, so will ich ihre Abtrünnigkeit, ja, oder Übertretung mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen. Also Gott sagt, wenn das Volk sich gegen mich stellt, wenn es rebelliert, dann gibt es eine Sache und die kann nicht aufgehalten werden. Es muss geschlagen werden. Ja? Jeder, der gegen Gott rebelliert, wird geschlagen. Ihr findet auch in den Sprüchen, nicht wahr? Dass der Vater seinen Sohn mit Ruten züchtigt, schlägt. Und diese Züchtigung soll geschehen durch den Stab. Und in 2. Mose 17 haben wir gerade gelesen, dass der Stab den Nil zu Blut gemacht hat, richtig? Es war genau dieser Stab, der die Ägypter gezüchtigt hat, zu Blut gemacht hat. Also was nach der Bibel, was hätte jetzt eigentlich geschehen müssen? Mose hätte den Stab nehmen müssen und die Israeliten züchtigen müssen. Aber was macht er stattdessen auf Gottes Anweisung? Steckt Mose seinen Stab einfach wieder zurück und sagt, okay, diesmal gibt es keine Strafe. Macht er das? Schlägt Mose, ja oder nein? Er schlägt, aber schlägt er auf das Volk, auf die Sünder. Er schlägt auf den Felsen. Das heißt, jemand anderes bekommt die Strafe, die eigentlich die Israeliten hätten ertragen sollen. Die Israeliten hatten Stockschläge verdient, oder? Züchtigung verdient. Aber die Züchtigung, die Schläge prasseln auf den Stein, auf den Felsen nieder. Und wofür steht der Felsen? Ihr wisst es, oder? 1. Korinther 10, Vers 4 sagt uns, dass dieser Felsen wer war? Jesus Christus. Und aus diesem geschlagenen Felsen kommt was hervor? Wasser. Das heißt, der Stab steht für die Gerechtigkeit Gottes, nicht wahr? Denn Gott ist gerecht. Er wird die Übertretung strafen. Aber trotzdem ist dieser Stab ein Stab des Trostes, denn ich weiß, mit dem Stab schlägt nicht Gott mich, sondern Jesus hat er. Schlagt mal auf in Jesaja 53. Vers 4 und 5. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Messrute steht für das Gericht. Wir haben gesehen, ab 1844 soll ein Gericht stattfinden. Aber diese Messrute sieht aus wie ein Stab und soll uns also an mehrere Dinge erinnern. Erstens, der Stab soll uns trösten. Zweitens, der Stab, wie wir gesehen haben, spricht Gericht über die Sünde. Aber warum kann der Stab gleichzeitig Gericht über die Sünde sprechen und uns trösten, wo wir doch Sünder sind? Dadurch, dass jemand anderes die Strafe für uns getragen hat. Das heißt, wenn ich in das Gericht gehe oder wenn ich im Gericht drankomme sozusagen, weiß ich, ich bin Sünder. Ich weiß, ich muss die Plagen bekommen. Es sei denn, ich akzeptiere Jesus als derjenigen, der für mich die Plage erlebt hat. Und das ist der Trost am Gericht. Das heißt, indem Johannes diese Messrute bekommt, die aussieht wie ein Stab, soll er daran erinnert werden, das Gericht ist ein gerechtes Gericht. Aber was im Gericht mit dir passiert, wie du durch das Gericht kommst, hängt davon ab, ob du Jesus annimmst oder nicht. Wenn du Jesus nicht annimmst, aber wenn du Jesus annimmst, dann wirst du geheilt werden. Und das ist die gute Nachricht vom Gericht. Die gute Nachricht vom Gericht, der starb. Und ihr habt schon, und übrigens, nebenbei gesagt, noch ganz kleiner Punkt. Der Stab hat das Wasser zu Blut gemacht, richtig? Aber beim Felsen kam was raus? Wasser. Kennt ihr noch eine Stelle in der Bibel, wo du hast gesagt, der Stab ist aus Holz, nicht wahr? An einem Holz hing Jesus und es kam was aus seiner Seite raus? Blut und Wasser. Blut dafür, dass er gestorben ist, dass er mit seinem Leben bezahlt hat, die Strafe, die Plage erlitten hat, aber gleichzeitig Wasser, das für uns das Wasser fließt, nicht wahr? Das Wasser des Lebens. Und das ist dieses Bild. Ihr habt noch erwähnt, der Stab des Aaron. Was ist das Besondere am Stab des Aaron? Lass uns ganz kurz schauen in 4. Mose 17. 4. Mose 17. Was war das Problem in 4. Mose 17, 16, 17? Was ist das Problem, oder das Problem in 4. Mose 16 und 17? Genau, die ganze Gemeinde empört sich gegen Mose und Aaron. Ich war in 4. Mose 16, die Geschichte von Korach und seiner Rebellion. Und jetzt gibt es wieder diese Frage, nicht wahr? Wer ist der wahre hohe Priester, nicht wahr? Wo ist die Wahrheit? Wer ist wirklich von Gott in diese Position einberufen worden? War doch ein bisschen ungerecht von Gott, nicht wahr? Nur eine Familie zum hohen priesterlichen Familie zu machen? War das nicht ungerecht von Gott? Hat er damit die anderen nicht erhöht? Hat er damit nicht diese Familie erhöht vor den anderen? War es nicht ein bisschen exklusiv von Gott, indem er nur einen Stamm zu den Heiligtumsdienern gemacht hat? Ich provoziere euch ein bisschen. Weil man manchmal gesagt bekommt, naja, wenn du glaubst, dass du dort und dorthin gehst, dann denkst du auch, du hast die ganze Wahrheit und du bist mehr wert als die anderen, oder? Du bist besser als die anderen. Aber Gott wollte etwas deutlich machen hier. Er wollte deutlich machen, dass nur eine Familie, nur ein Stamm tatsächlich auserwählt worden ist, am Heiligtum zu dienen. Dass es nichts damit zu tun hat, die anderen ungerecht zu behandeln. Aber wenn Gott es so sagt, dann ist es so, nicht wahr? Und er zeigt das anhand einem Stab. Was passiert mit dem Stab? Er blüht. Womit? Mandeln. Warum mit Mandeln? Warum blüht der Stab des Aaron mit Mandeln? Übrigens, nebenbei gesagt, ein Stab, der blüht, soll was bedeuten? Ein Stab ist was? Tod. Todes? Holz. Ja, ein totes Holz. Das wieder blühen kann. Wo kommen Mandeln noch vor in der Bibel? Mandeln. Im Heiligtum, und zwar der siebenarmige Leuchter, hatte solche Mandelblüten als Knäufe, nicht wahr? Mandelblüten. Jetzt der siebenarmige Leuchter steht wofür? Wo steht der siebenarmige Leuchter? Der siebenarmige Leuchter steht zunächst mal für die wahre Gemeinde, nach Offenbarung 1, nicht wahr? Für die wahre Gemeinde, durch alle sieben Zeitaltern durch. Und er steht natürlich auch, und ihr seid das Licht der Welt, nicht wahr? Er steht auch für den Heiligen Geist, nicht wahr? Der Heilige Geist, der die wahre Gemeinde befähigt, ein Licht der Welt zu sein. Jetzt schaut mal mit mir in Jeremia 1. Wir wollen noch ein bisschen bei den Mandelblüten bleiben. Ja, wir wollen verstehen, warum dem Johannes dieser Stab gegeben worden ist. Jeremia 1. Vers 11. Jeremia 1, Vers 11, dort heißt es, und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Was siehst du, Jeremia? Da sprach ich sehe den Zweig eines Wächterbaumes. Steht bei euch auch Wächterbaum? Mandelbaum. Der Wächterbaum hieß Wächterbaum, weil der Mandelbaum der Frühblüher unter den Bäumen war. Der erste Baum, der geblüht hat. Das war so der Wächter, der Wache hält, ja? Das war so das hebräische Denken. Es war also ein Mandelbaum. Und das Wort Wächter ist deswegen benutzt worden. Schaut mal in Vers 12. Da sprach der Herr zu mir: Du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Das heißt, der Mandelbaum steht dafür, dass Gott über seinem Wort wacht, damit es auch ausgeführt wird. Und wie nennt man das, wenn Gott etwas sagt, was noch ausgeführt werden muss? Prophezeiung. Das heißt, es geht um das prophetische Wort. Jetzt. Wir haben also den Heiligen Geist, der die Gemeinde zum Leuchten bringt, nicht wahr? Mandel. Aber insbesondere auch durch das prophetische Wort. Jetzt gibt es immer, es gab ja, ich versuche jetzt so groß wie möglich zu zeichnen, das Allerheiligste und das Heilige. Und der siebenarmige Leuchter war wo? Im Heiligen. Unten oder oben? Süden, genau, im Süden. Und gibt es irgendwo sonst noch Mandeln außer im Heiligen? Der Stab, aber wo war der Stab? Im Allerheiligsten. Jetzt zeitgeschichtlich gesehen haben wir gesagt, das Heilige beginnt ab 31, das himmlische Heilige. Und dann kommt ab 1844 das Allerheiligste. Und hier war dieser Stab, hier war nicht nur die Bundeslade, hier war der Stab des Aaron, ein toter Stab, der wieder lebendig wurde, der uns erinnern sollte an den Heiligen Geist, der etwas Totes wieder lebendig macht in Bezug auf Prophetie. Was bedeutet der Stab des Aaron ab 1800, im Allerheiligsten, ab 1844, was hat der Heilige Geist mit Prophetie zu tun? Er ist auch der Geist der Weissagung. Und der Geist der Weissagung ist derjenige, der aus toten Dingen wir lebendig machen kann. Wenn ihr das nicht glaubt, könnt ihr ganz kurz nachlesen in Hesekiel 37. Hesekiel 37. Hesekiel 37. Da ist die berühmte Geschichte mit den Totengeweinen. Könnt ihr euch erinnern noch an Tash Paklep? Die Predigt wird demnächst auch bald auf unserer Seite zu sehen sein. Kleiner Werbeblock. Ab morgen Vormittag, morgen früh, werden die ersten eins, mindestens zwei, vielleicht auch drei Vorträge von Tash Paklep dort zu sehen sein. Also freut euch darauf und schaut morgen vorbei. Werbeblock zu Ende. Hesekiel 37, da heißt es ab Vers 2. Und er führte mich herum an ihn vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene. Und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem. Das Wort Odem ist das hebräische Wort Ruach und meint auch Geist. Das heißt, der Geist, der Odem, der Atem, kam durch die Weissagung, nicht wahr? Hesekiel soll weissagen und als er weissagt, ihr könnt das zu Hause weiterlesen, als er weissagt, kommt der Geist und bringt erst die Gebeine zusammen, Bein, also Knochen, zu Knochen und dann kommen die Muskeln darüber und die Sehnen und das Fleisch und die Haut. Und dann in deiner zweiten Weissagung kommt der Lebensodem in sie und der Geist der Weissagung sozusagen macht sie lebendig. Und es ist kein Zufall, dass Johannes just zu diesem Zeitpunkt die Messrute gegeben wird, die aussieht wie ein Stab. Denn er befindet sich in einem Zeitpunkt vom Heiligtum her gesehen, wo es auch einen Stab geben muss. Nicht wahr? Einen Stab. Er soll messen, er soll das Heiligtum messen und diese Messrute sieht aus wie ein Stab, der ihn daran erinnern soll. Es gab auch damals einen Stab Aaron, der die Funktion hat zu trösten. Und der Heilige Geist wird auch der Tröster genannt, nicht wahr? Der Tröster. Das heißt, Gott sendet seiner Gemeinde einen besonderen Trost, den Geist der Weissagung, um sie zu trösten, aber auch um sie vorzubereiten auf das Gericht. Nicht wahr? Und wenn ihr den Geist der Weissagung lest, dann werdet ihr feststellen, was wichtig ist im Gericht und was nicht so wichtig ist. Das ist der Hauptgrund, warum er gegeben ist. Deswegen gibt Jesus dem Johannes nicht nur das Buch Daniel zu essen, sondern gibt ihm auch eine Messrute, die aussieht wie ein Stab. Jetzt sagt doch nochmal, dass es nicht deutlich in der Bibel ist, dass der letzten Gemeinde der Geist der Weissagung gegeben wird zur Benutzung. Als Maßstab sozusagen. Interessant, oder? Wir haben gesehen, die primäre Bedeutung des Maßstabes ist das Gesetz, nicht wahr? Aber dieser Stab des Aaron, dieser geistliche Stab des Aaron, hat etwas damit zu tun, ohne jede Frage. Jetzt waren wir schon, wenn wir schon beim Heiligtum sind, können wir noch gleich das dazu machen. In Vers 1 wird ja gesagt, dass jetzt gemessen werden soll, nicht wahr? Der Tempel soll gemessen werden und die darin anbeten und was noch? Etwas wird ganz besonders hervorgehoben. Nicht nur der Tempel eben als Ganzes und die darin anbeten. Es wird ein bestimmter Gegenstand im Heiligtum besonders hervorgehoben, der gemessen werden soll. Offenbarung 11, Vers 1. Welches, was für ein, der Altar. Weiß nicht, hatten wir letzte Woche schon über den Altar gesprochen? Nein. Frage, wie viele Altäre gab es im Heiligtum? Zwei. Wie hießen die beiden Altäre? Es war der Brandopferaltar und der Räucheraltar. Jetzt, wo war der Brandopferaltar? Der war hier. Wo war der Räucheraltar? Hier. Hier war der Räucheraltar. Frage. Wenn wir ab 1844 im Allerheiligsten sind, warum wird dann der Räucheraltar gemessen, der eigentlich im Heiligen ist und nicht im Allerheiligsten? Ja, die Gebete gehen ins Allerheiligste. Das ist schon sehr, ganz, ist sehr richtig und schon fast die ganze Antwort. Aber es fehlt noch ein bisschen was Interessantes. Ja?
Der Zugang zum Allerheiligsten geht ja nur durch Gebete. Vom Heiligen ins
Allerheiligste. Ja? Ja, ja, ja. Ja, okay, der Heilige Geist nimmt, ich übersetze es nur für die, die jetzt das hören müssen. Der Heilige Geist nimmt die Gebete und bringt sie zum Hohen Priester, ja?
Genau. Und wird da nicht dann auch praktisch genau das gemessen, das ist was an Gebeten?
Ja, so im weitesten Sinne hat das auch damit zu tun mit den Gebeten. Aber hier ist die Frage, die ich euch habe. Wo steht, sag's mir nochmal, wo steht der Räucheraltar? Er steht im
Heiligen.
Also das heißt, zu welcher Abteilung gehört er? Jemand hat gesagt, er gehört zur zweiten Abteilung. Also wir sind alle einig, der Räucheraltar steht im Heiligen. Er steht in der ersten Abteilung. Aber meine Frage war, wozu gehört er? Gehört er zum Heiligen oder zum Allerheiligsten? Schlagt mal mit mir Hebräer 9 auf. Hebräer 9. Und damit, ich glaube, wir haben es hier mal vor vielen Monaten schon mal angesprochen. Einige können sich erinnern. Damit lösen wir ein Rätsel, das schon so manchen Bibelstudenten wirklich Kopfzerbrechen zerbreitet hat. In Hebräer 9, Vers 2 und 3 und 4. Hebräer 9, ab Vers 2 heißt es, denn es war ein Zelt aufgerichtet, das Vordere ist die erste Abteilung, nicht wahr? Das Heilige, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Das heißt, obwohl der Räucheraltar dort steht, gehört er seiner Funktion nach eigentlich ins Allerheiligste. Aber er stand nicht im Allerheiligsten. Warum? Weil man sonst nur einmal im Jahr hätte räuchern können. Man hätte nur einmal im Jahr räuchern können. Und das ist der Grund, warum er dort stand. Aber durch den offenen Vorhang wurde deutlich, die Gebete gehören eigentlich ins Allerheiligste. Da gehören sie eigentlich hin. Das heißt, der Räuchaltar gehört seiner Funktion nach prophetisch eigentlich zum Allerheiligsten. Eigentlich zum Allerheiligsten. Okay, haben wir das geklärt? Und gehen wir mal gemeinsam zu Offenbarung 11 nochmal zurück. Offenbarung 11, wir haben also gesehen, Offenbarung 11 spricht von etwas, was parallel läuft mit Offenbarung 10, Vers 11. Offenbarung 10, Vers 11 spricht von der Evangeliumsverkündigung in alle Welt, die Dreifachengelsbotschaft. Offenbarung 11 spricht von dem, was in der Gemeinde selbst passieren soll, nämlich das Messen, das Gericht, die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu. Und wir wollen uns kurz Gedanken machen, was ist die Grundlage für dieses Untersuchungsgericht und warum gibt es überhaupt ein Untersuchungsgericht? Kann mir jemand mal beantworten, warum Gott überhaupt ein Untersuchungsgericht braucht? Auf der neuen Erde wird es nichts Böses geben, okay? Den Lohn, genau. Offenbarung 22 sagt, er kommt und bringt seinen Lohn mit sich. Das heißt, die Entscheidung muss vor der Wiederkunft gefällt sein. Deswegen spricht man auch von dem Vor-Wiederkunftsgericht. Aber wozu braucht Gott das? Gerechtigkeit muss auch entschieden werden, aber Gott ist doch gerecht und Gott weiß doch, wen er retten wird, oder? Da ist eine Meldung. Er muss den himmlischen Herrschern beweisen, dass er gerecht ist, okay. Das ist auch eine klassische Antwort, die ist sehr richtig. Wir wissen, dass im himmlischen Gericht, wir werden es ja gleich lesen, 1000 mal 1000 und 10000 mal 10000 Engel anwesend sind, die nicht die Möglichkeit haben, in unser Herz zu schauen. Die Bibel sagt, sie interessieren sich auch für das Evangelium, sie begehren dort hineinzuschauen, diese Dinge, ja. Sie haben Interesse daran, sie wissen nicht alles, sind nicht allwissend. Gott ist allwissend. Aber es gibt noch einen Grund, warum Gott ein Untersuchungsgericht hat. Und das hat damit mit dem Wesen der Untersuchung zu tun. Wo hat Gott zum ersten Mal ein Untersuchungsgericht gehabt? In Eden. Wo zum ersten Mal? Also in der Bibel jetzt. Also wir wissen, im Himmelfall gab es auch schon. Aber wo gab es in der Bibel zum ersten Mal ein Untersuchungsgericht? Ja, das ist ziemlich nah dran, als Gott sagt, was war seine erste Frage? Wo bist du? Können Sie das eine untersuchende Frage? Wo bist du? Hat Gott gewusst, wo sie sind? Also wozu, warum fragt er sie? Musste er den Engeln, haben die Engel das nicht gewusst? Hat er das gemacht wegen den Engeln? Wegen wem hat er das gemacht? Wegen Adam und Eva selbst. Denn wenn ich die Frage stelle, wo bist du, fängst du an darüber nachzudenken, ja, wo bin ich denn eigentlich? Als Gott durch den Garten Eden geht und durch all diese Bäume hindurch und die Büsche hindurch spricht, und er weiß ja ganz genau, wo sich der versteckt, nicht wahr? Er rennt quasi um den Busch herum, nicht wahr? Und ruft laut, wo bist du? Habt ihr das schon gehabt, dass ihr mit kleinen Kindern Verstecken gespielt habt und ihr wisst genau, wo sie sind und ihr sucht sie? So ähnlich ist es auch. Gott geht drumherum und sagt, wo bist du? Wo bist du? Und da Adam steht dort nackt und fragt sich, warum laufe ich eigentlich vor ihm hin? Was ist passiert mit mir, dass ich vor meinem Schöpfer weglaufe? Wo bin ich eigentlich hin? Wo bin ich hingekommen? Das heißt, die Frage im Untersuchungsgericht soll mir bewusst machen, Moment mal, mir ist was völlig verkehrt. Ich brauche Hilfe. Ja? Das Untersuchungsgericht ist dazu da, um in mir das Bedürfnis zu erzeugen, ich brauche Hilfe, ich bin vom Weg abgekommen. Und ich glaube, dass Gott diese Frage jedem Einzelnen von uns stellt. Wo bist du? Wo bist du jetzt gerade? Auch du, der du gerade zuschaust, live. Wo bist du gerade? Jesus, die Menschen sehen vor Augen, aber Jesus sieht ins Herz. Aber das ist nicht das erste Untersuchungsgericht. Wir werden gleich auf das nochmal zurückkommen. Ah, nee, bleiben wir kurz da. Was ist das nächste, was Gott fragt? Als erstes war, wo bist du? Was ist das nächste Untersuchungsgericht? Die nächste untersuchende Frage. Wer hat dir gesagt? Könnt ihr nachlesen? Das ist in Vers 11. Wer hat dir gesagt? Weiß Gott, wer ihm gesagt hat? Auf wen sie gehört haben? Natürlich weiß er das. Aber er will wieder, und das ist auch jetzt nicht für die Engel wissen auch, auf wen sie gehört haben. Es ist für den Menschen, ja, auf wen habe ich eigentlich gehört? Gott fragt dich heute, der du auch zuschaust, wem folgst du? Warum glaubst du das, was du glaubst? Wer hat dir gesagt? Nicht, weil er das erstmal wissen muss, er weiß es schon längst, aber mit dieser Frage, ist eine rhetorische Frage. Das Untersuchungsgericht besteht quasi aus rhetorischen Fragen, mit denen Gott uns zum Nachdenken bringen will. Zum Nachdenken. Wer hat dir gesagt? Und was ist die nächste rhetorische Frage, die er stellt? Hast du etwa von dem Baum gegessen? Ja. Und dann, was ist die nächste dann? Vers 13. Warum hast du das getan? All diese Fragen dienen nicht so sehr, dienen schon mal gar nicht dazu, Gott zu informieren, der weiß es schon längst. Sie dienen auch nicht so sehr dazu, die Engel zu informieren, sondern sie dienen dazu, den Menschen zum Nachdenken zu bringen. Zur Selbstreflexion und zu sagen, wo stehe ich eigentlich wirklich? Das heißt, das Untersuchungsgericht Gottes hat eine der primären Funktionen, dass ich darüber nachdenke, ja, wo stehe ich denn überhaupt? Jesus kommt wieder. Was ist meine Situation? Aber bevor wir das machen, haben wir noch nicht geklärt, wo kommt das Untersuchungsgericht zum ersten Mal vor in der Bibel? Wo wird zum ersten Mal noch vor Adam und Eva in den ersten beiden Kapiteln der Bibel etwas untersucht? In den ersten beiden Kapiteln der Bibel. Und Gott sah, dass es gut war. Wusste Gott, dass es gut war? Warum hat er nochmal hingeguckt? Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und dann guckt er nochmal hin, ob es auch wirklich gut war. Seht ihr das? Gott spricht durch sein Wort, es geschieht etwas durch seine Schöpfermacht und danach schaut er noch einmal, ob es auch wirklich gut ist. Und genauso ist es auch mit der Erlösung. Er spricht durch sein Wort in mein Herz und sagt, es werde Licht und ich bekehre mich und es ist seine Neuschöpfung und trotzdem möchte er noch einmal gucken, ob es gut ist. Das heißt, es ist nichts verkehrt daran, dass Gott die bekehrten Menschen noch einmal überprüft. Wenn er sogar das Licht überprüft hat und wenn er das Firmament überprüft hat und wenn er die Pflanzen überprüft hat, von denen er wusste, die können gar nicht sündigen, und er sie trotzdem überprüft, ist es dann nicht auch gerechtfertigt, dass er uns Menschen, die er neu geschaffen hat, nochmal überprüft, weil wir die Möglichkeit sogar haben, zu sündigen, oder? Und von ihm wieder abzufallen.
Mhm.
Genau. Ja. Übrigens, Dankeschön. Das heißt, derjenige, der die, ich sag's mal für die nicht zuhören konnten, dass die Sünde bekannt werden muss und sie gelassen werden muss, damit sie dann auch vergeben werden kann. Das ist richtig. Wir haben mal gesehen, 1. Mose 1 beschreibt ein Untersuchungsgericht Gottes. 1. Mose 3 beschreibt ein Untersuchungsgericht. Kommt in 1. Mose 4 auch ein Untersuchungsgericht vor? In 1. Mose 4. Was ist die Geschichte in 1. Mose 4? Kain und Abel. Gibt es da ein Untersuchungsgericht? Was ist die Untersuchungsfrage? Wo ist dein Bruder Abel? Wozu ist die Frage da? Um anzuhören, darüber nachzudenken. Übrigens, 1. Mose 3 und 1. Mose 4 sprechen beide von sehr ähnlichen Geschichten mit völlig unterschiedlichem Ausgang. Beide sprechen von einer Sünde, nicht wahr? Vor der Gott vorher gewarnt hat. Als Adam in 1. Mose 3 und Eva die Sünde getan haben, was ist ihre Reaktion? Sie schämen sich und verstecken sich, oder? Aber was ist die Reaktion von Kain? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ich schäme mich nicht dafür. Und die Bibel sagt, dass es etwas gibt. Lass uns das nachlesen, sonst finde ich die Worte nicht. In Jeremia 3 und dort Vers 3. Also, wir können festhalten, wenn es Sünde gibt, führt sie zur Scham. Okay? Ich schäme mich für die Sünde. Jeder, der Sünde, der weiß in seinem Gewissen, eigentlich war das nicht gut. Man versteckt sich, man will, dass es rauskommt und so weiter. Aber schaut mal in Jeremia 3, Vers 3. Es gibt eine Möglichkeit, sich nicht mehr zu schämen. Okay? Eine Möglichkeit, sich nicht mehr zu schämen. Und die findet statt in Jeremia 3, Vers 3. Dort heißt es, deshalb blieben die Regenschauer aus und kein Spätregen fiel. Warum? Aber du hattest die Stirn eines Hurenweibes und wolltest dich nicht schämen. Warum schämt sich eine Hure nicht? Weil die Sünde für sie selbstverständlich geworden ist, nicht wahr? Jemand, der Ehebruch begeht, schämt sich dafür. Aber eine Hure in ihrem Denken schämt sich nicht mehr, weil es für sie normal geworden ist. Sie hat sich völlig für die Sünde, hundertprozentig der Sünde hingegeben, ja? Das ist das Denken. In diesem Bild bedeutet das eine Veränderung des Denkens, wo wir uns nicht mehr schämen für die Sünde. Und zwar in der Sünde. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich nicht mehr zu schämen? Eine andere Möglichkeit, sich nicht mehr zu schämen wegen der Sünde. Außer der, dass man einfach die Sünde so oft tut, bis man sich nicht mehr schämt. Was ist die andere Möglichkeit? Weil schämen wollen wir uns doch nicht, oder? Und gibt es einen Bibeltext, der davon spricht, dass wir uns dann nicht mehr schämen? Schlagt mal auf Römer 1, Vers 16, dort steht, Römer 1, Vers 16, ganz bekannter Vers. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Er sagt, ich schäme mich nicht mehr. Warum? Weil das Evangelium ist eine Gotteskraft. Und zwar schämen wegen dem Evangelium. Wisst ihr, und das ist der spannende Gedanke. Die Bibel sagt, dass alle Menschen, mit Ausnahme von Jesus, in diese Kategorie fallen. Alle haben gesündigt und alle schämen sich. Alle werden von Jesus gefragt, wo bist du? Alle Menschen kommen in das Untersuchungsgericht und durch die untersuchenden Fragen wird deutlich, sind sie Menschen wie Adam und Eva, die das Evangelium annehmen und sich bekleiden lassen und sich dann nicht mehr schämen? Oder sind sie wie Kain, die das Evangelium ablehnen und in der Sünde verharren und sich dann auch nicht mehr schämen? Das heißt, die gesamte Masse an Menschen tendiert in eine der beiden Richtungen. Manche werden sich hierfür entscheiden und manche hierfür. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Könnt ihr das sehen? Die nicht vergeben werden kann. Die kann vergeben, also alle Sünden können vergeben werden, wenn wir dem Heiligen Geist folgen. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, ja? Wenn ich mich gegen den Heiligen Geist stelle, begehe ich die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und das ist die Hurenstirn, von der die Bibel in Offenbarung 14 und Offenbarung 17 warnt. Babylon. Mahlzeichen des Tieres. Und Gott offenbart durch das Untersuchungsgericht, wo wir stehen. Denn Sünder sind wir alle. Wir alle haben gesündigt. Aber die Frage ist, will ich in meiner Sünde verharren bis zum bitteren Ende oder will ich die Kraft Gottes des Evangeliums annehmen? Und das wird in 1. Mose 3 und 1. Mose 4 deutlich durch Fragen von einer untersuchenden Natur. Gott sagt, wo bist du, Adam? Wer hat dir gesagt? Warum hast du das getan? Kain, wo ist dein Bruder? Gott untersucht die ganze Zeit. Ja? Beim Turmbau zu Babel geht er hinunter und untersucht den Turmbau zu Babel. Ja? Bei Sodom und Gomorra kommt er hinab und untersucht, er schaut sich das an. Ihr könnt die gesamte Bibel durchgehen, Gott hält ständig Untersuchungsgericht. Also es ist keine so besonders abwegige Lehre. Es ist von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten gegenwärtig, das untersucht, und zwar ernsthaft. Wie wir gesehen haben, in den ersten 5 Versen der Bibel kommt das Untersuchungsrecht schon vor. Und in der letzten Seite der Bibel heißt es, wer böse ist, sei ferner in böse, wer heilig ist, sei ferner in heilig, dass das Ende des Untersuchungsgerichts ist. Das heißt tatsächlich, von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel habt ihr das Untersuchungsgericht. Gott untersucht die ganze Zeit. Aber in einer besonderen Art und Weise, heilsgeschichtlich, beginnt er 1844, alle Menschen daraufhin zu untersuchen, in welche der beiden Kategorien sie fallen. Und wir haben die Wahl. Und das wird gemessen. Es wird gemessen. Gut, gehen wir ganz kurz weiter. Ganz genau, dafür gibt es die Gnadenzeit. Doch, lass uns das machen. Wir werden es heute sowieso nicht mehr schaffen, Vers 2 zu beginnen. Dann lass uns noch ein paar Gedanken machen zu den Büchern. Dass es nicht so unwichtig ist. Kennt ihr Bibelstellen in der Bibel, wo von dem Untersuchungsgericht gesprochen wird? Wo gemessen wird? Welche Stellen kennt ihr? Also, angenommen, jemand würde euch auf der Straße fragen, nennen wir 5 Stellen zum Untersuchungsgericht. Warum glaubst du an ein Untersuchungsgericht? Würdest du etwas antworten können? Die Frage gilt auch an euch, die ihr nicht antworten könnt jetzt. Aber ihr könnt eurem Nachbarn, mit dem ihr vielleicht zusammenschaut, einfach das sagen. Das ist ein bisschen, das ist ja auch nicht zu sehr versteckt. Oder ihr könnt sie uns auch schreiben, wenn ihr sie wisst. Könnt ihr sie auch schreiben unter fragen@julmediatv.de und jeder, der richtige Antworten schreibt, kriegt dann eine belobigende E-Mail zurück. Nein, ernsthaft. Wir glauben, dass es ein Untersuchungsgericht gibt, aber gibt es irgendwelche Stellen, auf die wir uns berufen, dass es da so etwas gibt, ja? Ja, aber die spricht leider von der Zeit nach der Wiederkunft. In den 1000 Jahren. Du hast recht, da werden Bücher aufgetan, aber leider zu einer falschen Zeit. Für unsere Zwecke hier. Sachaja, wo? Darfst aber nicht. Sachaja, Kapitel? Weiß es jemand? Nein, das ist auf jeden Fall nicht das, was am naheliegendsten gewesen wäre. Am naheliegendsten wäre gewesen Sachaja 3. Also, da kommen wir gleich hin. Sacharja 3, halten den Gedanken, Sacharja 3. Hat jemand an, du hast gesagt Daniel, richtig? Welches Kapitel? Daniel, Kapitel? 9. Daniel, Kapitel 9 ist leider nicht richtig. 7, genau, Daniel 7. Schlag mal mit mir auf Daniel 7. Daniel 7, ab Vers, ab welchem Vers? Ab Vers 9, genau. Daniel 7 gibt es vorher, die 4 Reiche, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und Vatikan. Dann Daniel 7, Vers 9 heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Könnt ihr euch erinnern, dass wir gesagt haben, die Messrute ist auch eine Feder? Letzte Woche, könnt ihr euch erinnern? Die Messrute ist auch eine Feder. Die Bücher werden aufgetan. Jetzt, wonach wird gerichtet? Du sagst nach dem Gesetz. Woher wissen wir das? Wonach wissen wir, dass das Gesetz der Maßstab ist, nach dem gerichtet wird, dem Gericht? Du hast natürlich recht, aber wir wollen doch wissen, wo es steht. Ja, das ist ein anderer, da geht es auch um das Gesetz, aber die Frage ist, woher wissen wir, dass das Gesetz im Untersuchungsgericht der Maßstab ist? Das ist genau die Frage. Das Gesetz ist in der Bundeslade im Allerheiligsten, ja? Okay, schon ein Hinweis. Okay, ist aber noch kein eindeutiger Beweis. Der eindeutige Beweis findet sich in Jakobus. Jakobus, schaut mal, wie wunderbar das ist. In Jakobus 2, Vers 10 bis 12. Jakobus 2, Vers 10 bis 12. Da heißt es, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Von welchem Gesetz spricht er hier? Von den 10 Geboten. Und dann sagt er, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit was? Gerichtet werden sollen. Warum heißt es das Gesetz der Freiheit? Warum heißt es das Gesetz der Freiheit? Warum heißt es das Gesetz der Freiheit? Wir können uns selber entscheiden, ja. Wir können uns entscheiden, ob wir es halten oder nicht. Warum heißt das Gesetz selbst das Gesetz der Freiheit? Weil das Gesetz der Freiheit wegen gegeben worden ist. Und zwar steht es, die Freiheit in der Überschrift des Gesetzes. Was ist die Überschrift des Gesetzes? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das heißt, ich bin derjenige, der dich frei gemacht hat. Deswegen gebe ich dir das Gesetz der Freiheit. Denn Sünde ist Sklaverei. Und was macht Satan? Er redet den Menschen ein, die Sünde zu genießen ist Freiheit und Gottes Gesetz zu halten ist, eingeengt zu sein. Dabei ist es genau andersrum. Das Gesetz Gottes zu halten ist Freiheit und Sünde zu tun ist, eingeengt zu sein. Jetzt muss man erstmal wirklich sich durchdenken, aber es ist die Wahrheit. Wer die Sünde tut, ist eingeengt und ist nicht Herr seiner selbst, Sklave. Und wer Gottes Gesetz befolgt, ist frei und hat ein befreites Leben. Jetzt die Welt sieht es genau andersrum, nicht wahr? Aber so ist es eigentlich wirklich gedacht. Und Gott sagt, dieses Gesetz soll uns richten. Schaut mal genau mit mir jetzt in Römer 2. Aber es ist nicht nur das Gesetz. Es gibt noch mehr dazu zu sagen. In Römer 2, Vers 16. Römer 2, Vers 16, Paulus, eine der schönsten Verse. Wenn jemand mal kommt und sagt, oh, ich glaube, das Gericht beginnt im Jahre, hat beim Kreuz begonnen. Viele Christen glauben das. Sie glauben, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat das Gericht begonnen. Dann können wir diesen Vers hier zitieren, in Römer 2, Vers 16, wo Paulus das Gericht noch in die Zukunft setzt, von seiner Zeit aus, okay? Vers 16 sagt, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, wonach? Nach meinem Evangelium. Das heißt, es ist nicht nur das Gesetz, wenn nur das Gesetz da wäre, als Maßstab, also das Gesetz ist der Maßstab, aber wenn nur das Gesetz da wäre, hätten wir alle keine Chance. Aber zu dem Gesetz kommt das Evangelium. Und durch das Evangelium werden uns die vergangenen Sünden vergeben und wir können Gottes Gesetz halten. Und dadurch, durch das Gesetz und das Evangelium zusammen, darin besteht die Kraft, durch das Gesetz hindurchzukommen, durch das Gericht hindurchzukommen. Nach meinem Evangelium. Deswegen ist die Botschaft vom Gericht auch ein ewiges Evangelium. Fürchte den Gott und gib ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also je mehr wir das studieren, desto mehr sehen wir, wie jetzt alles zusammenkommt, nicht wahr? Es ist eine große Wahrheit, eine große Kette, egal an welchem Glied man anfängt, man kommt immer wieder am Ende dabei raus. Jetzt schauen wir noch ganz kurz in Sacharja 3, das ist noch ganz wichtig, bevor wir weitergehen. Sacharja 3, das haben wir schon öfter hier angeschaut. Wir wollen es aber, weil es wir jetzt gerade in Vers 1 hier sind, noch tun. In Sacharja 3 und dort ab Vers 1. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal schon kurz angerissen, weil wir letztes Mal ausführlich über das zweite Kapitel gesprochen haben. Könnt ihr euch erinnern? Über die Messschnur wo Jerusalem gemessen wird. Und jetzt seht ihr den Zusammenhang. Jerusalem wird gemessen, Jerusalem wird auferbaut, sie sollen aus Babylon fliehen. Babylon, wo sich nicht geschämt wird für die Sünde. Und als Folge daraus kommt es zum Gericht, zum Untersuchungsgericht, in Vers 3, Kapitel 3. Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Also, wir wollen einige ganz nochmal, nur als Erinnerung, denn die Bibel sagt, ich weiß, wie sagt sie nochmal? Ich erinnere euch, obwohl ihr es schon wisst, nicht wahr? Wer ist unser Ankläger? Satan. Warum klagt er uns an? Und womit klagt er uns an? Und wer hat uns zur Sünde verführt? Er selber. Und ich finde, diesen Gedanken kann man sich nicht oft genug einprägen, dass wann immer uns Satan zur Sünde verführen wird, er kurze Zeit später zum Vater gehen wird und sagt zu Jesus und schau her, der hat die Sünde begangen. Wenn das nächste Mal du vor der Sünde stehst und sagst, oh, ich würde es so gerne, dann denk daran, dass dieser Satan, der dich gerade verführt und sagt, es wird nicht so schlimm, dass er derjenige ist, der zum Vater geht und sagt, schau her, er hat es getan. Ihr würdet mit einem Freund oder mit einer Freundin, die sowas macht, würdet ihr nicht ein zweites Mal reden, oder? Ihr würdet sie nicht mal von hinten angucken, wenn euch jemand so hintergehen würde. Wenn euch jemand eine Falle stellt und euch absichtlich reintappen lässt und euch dann an den Pranger stellt. Ihr würdet nicht ein zweites Mal sie nur angucken. So, den Satan gucken wir ständig an, nicht wahr? Immer wieder mit seinen Versuchen. Sagen, oh, vielleicht machen wir doch. Und keiner wird es merken, nicht wahr? Und begreifen nicht, dass er das immer nur tut, um uns hinterher anzuklagen. Denkt drüber nach. Das ist seine Natur. Und er ist unser Ankläger. Wir sind offensichtlich die Beklagten. Wer ist unser Fürsprecher, unser Anwalt? Was heißt Fürsprecher? Ja, danke. Da war der richtige Punkt. Er spricht für uns. Und der Text dazu, wo steht der Text, dass wir einen Fürsprecher haben? 1. Johannes? Fast. 1. Johannes 2. Ganz genau. 1. Johannes 2. Das war knapp daneben. Aber du wärst wahrscheinlich auf 1. Johannes 2 auch gekommen. 1. Johannes 1 ist nämlich sehr kurz. Nur 9 Verse. Vers 1 ist es dann gewesen. 1. Johannes 2, Vers 1. Dort heißt es, meine Kinder, dies schreibe ich euch damit. Was ist das Ziel? Damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen was? Einen? Das heißt, wenn der Satan Erfolg gehabt hat, jemanden zu verführen und dann uns wieder anklagt und sagt, schau her, der hat schon wieder das gemacht, dann haben wir einen Fürsprecher, einen Beistand, der für uns spricht. Lieber Freund, liebe Freundin, du hast einen Fürsprecher, der für dich spricht, denn wir selbst können uns nicht groß verteidigen, ne? Wir haben nicht viel vorzubringen. Und wenn Jesus der Fürsprecher ist, wer ist dann unser Richter? Jesus, genau. Woher wissen wir das? Dass Jesus auch unser Richter ist? Ja. Wo steht's? Genau, irgendwo im Evangelium in Johannes 5. Johannes 5, Vers 22. Johannes 5, Vers 22. Dort heißt es, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und wir haben es schon öfter angesprochen, aber ich möchte es nochmal betonen, weil es so wichtig ist, dass wir über das Gericht reden, denn die Bibel sagt, dass ab 1844 das unser Thema ist, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Aber wir müssen gleichzeitig den Evangeliumscharakter verstehen im Gericht. Denn wenn du in ein Gericht gehst, wo dein bester Freund nicht nur dein Anwalt ist, sondern sogar dein Fürsprecher, dein Richter. Ja. Wofür soll ich mich fürchten? Wenn ich angeklagt werde vor einem weltlichen Gericht und ich lese, der Thomas, der wird nicht nur mein Anwalt sein, sondern wird auch den Fall entscheiden, dann habe ich keine Angst. Weil ich weiß, der Thomas wird mich nicht reinreiten, nicht wahr? Und das ist nur ein menschlicher Freund, ja? Und ihr habt alle Freunde, von denen ihr wisst, dass wenn der im Gericht ist, wenn der den Fall entscheidet, da brauchen wir keine Gedanken machen. Aber hier ist der Punkt. Das Ganze hilft nur dann, solange Jesus auch mein bester Freund ist. Denn wenn Jesus nicht mein bester Freund ist, sondern ich ihn zu meinem Feind gemacht habe, weil ich sein Feind sein möchte, durch die Sünde. Denn Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Im Fleisch zu leben, nicht nach dem Heiligen Geist zu leben, ist Feindschaft gegen Gott. Jesus stirbt zwar für seine Feinde, aber er kann seine Feinde, die Feinde sein wollen, nicht ins Himmelreich lassen. Das geht nicht. Die Feinde müssen raus aus dem Himmel, das wissen wir aus dem großen Kampf. Jesus ist bereit für sie zu sterben, aber er ist nicht bereit, sie in den Himmel zu nehmen, okay? Solange sie seine Feinde sind. Er ist bereit für sie zu sterben, damit sie wieder seine Freunde werden. Aber wer nicht sein Freund werden will, kann auch im Gericht nicht von ihm vertreten werden, wenn er für uns spricht. Und was passiert mit den Menschen, die während des Gerichtes sich gegen ihn entscheiden und dass er nicht mehr für sie sprechen kann? Was sagt er? Er hat sie ja auf seiner Zunge, nicht wahr? Wenn er für sie spricht. Er spuckt sie aus. Aus welcher Gemeinde sind? Laodicea. Laodicea heißt Volk des Gerichts. Diejenigen, die an der Sünde festhalten wollen und das Kleid der Gerechtigkeit nicht kaufen wollen, das, was hier in Sacharja 3 ihm angeboten wird, nicht wahr, dem Joshua, die es nicht haben wollen, die werden ausgespuckt. Das heißt, die Frage beim Gericht, das Untersuchungsgericht bringt eigentlich nur eine Frage ganz, 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 ganz dicht an unser Herz heran. Bist du wirklich eng mit Jesus verbunden? Das ist die Frage. Denn wenn du wirklich eng mit Jesus verbunden bist, dann kann kommen, was will. Das Gericht macht dir überhaupt keine Angst. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn du nicht mit Jesus verbunden bist, dann wird es höchste Zeit. Stab, nicht wahr? Gesetz und Evangelium verbunden. Das ist die Botschaft. Das ist die Dringlichkeit der Botschaft. Zum Abschluss wollen wir noch einmal drüber nachdenken über 1. Mose 4. 1. Mose 4 haben wir zwei Brüder. Der eine ist Kain, der andere ist Abel. Wir haben gesagt, Kain ist derjenige, der sich nicht mehr schämt, oder? Der sich nicht mehr schämt. Was hat Abel gemacht in seinem Opfer? Was war der Unterschied zwischen dem Opfer von Abel und von Kain? Was war der Unterschied zwischen dem Opfer von Abel und Kain? Ein Lamm. Es war ein blutiges Opfer. Es war ein Evangeliumsopfer. Was war die große Auseinandersetzung zwischen Kain und Abel? Um welches Thema ging es? Welches Thema war die Auseinandersetzung? Anbetung. Wie bete ich richtig an? Bete ich so an, wie ich möchte, oder bete ich so im Wesentlichen richtig, nur mit ein paar Details verändert, oder bete ich so an, wie Gott es möchte, in allen Details? Und gleichzeitig ist es ein Untersuchungsgericht, nicht wahr? Gott fragt, wo ist dein Bruder? Was hast du getan? Diese Geschichte offenbart die beiden Klassen von Menschen, die im Untersuchungsgericht sichtbar werden. Und beide Klassen von Menschen werden dargestellt. Die einen, das sind die, die dann warum hat Abel dieses Evangeliumsopfer gebracht? Wisst ihr warum? Warum hat er das gemacht? Er hatte Jesus angenommen. Schaut mal mit mir in Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 4. Durch was? Glauben. Durch Glauben. Durch Glauben. Was ist die einzige Bedingung, um gerettet zu werden? Glauben. Hatte er Glauben? Hatte keinen Glauben. Aber hat kein etwas richtig gemacht? War es richtig, Früchte zu bringen? War das in Ordnung? Das war in Ordnung. Aber es fehlte etwas. War es richtig, zu Gott zu beten? Ja, aber es war nicht so, wie Gott wollte. Kain hat eine ganze Menge an Sachen richtig gemacht. Aber all seine richtigen Taten haben keinen Glauben ausgedrückt. Der Glaube drückt sich nur aus, indem man auf Jesus vertraut, das Blut, und alles genau so macht, wie Gott es möchte. Evangelium und Gesetz zusammen. Denn Glaube ist was? Glaube ist Leben aus jedem Wort. Aus jedem Wort. Und die Frage war die Frage der Anbetung. Und wie wird es am Ende des Untersuchungsgerichtes sein? Da wird es zwei Klassen von Menschen geben. Die einen haben Gerechtigkeit aus Glauben erlebt, Römer 1, Vers 16, sie schämen sich nicht mehr, denn es heißt ja, es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden. Der Gerechte wird aus Glauben leben, von Gerechtigkeit zu Gerechtigkeit. Und die anderen haben eine Hurenstirn, weil sie sich nicht schämen in der Sünde. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und woran wird man am Ende erkennen, wer zu welcher Gruppe gehört? Woran erkennt man den Glauben? Und woran das nicht mehr schämen, das Evangelium, und woran erkennt man die Hurenstirn? An der wahren und falschen Anbetung. Was ist die wahre Anbetung? Es ist das gemessen am Gesetz Gottes. Das vierte Gebot. Da gibt es Menschen, die sagen, wir bringen Früchte. Wir möchten Gott anbeten und Hauptsache, wir haben einen Tag, es ist egal welcher Tag, Hauptsache es ist ein Tag und der Rest ist Gott egal. Und da gibt es Menschen, die sagen, nein, wir folgen Jesus aus jedem Wort, wollen wir leben. Wir glauben, dass das ganze Bibel inspiriert ist. Wir glauben, dass Gott keinen Fehler macht und wir glauben, dass wir Jesus in allen Dingen nachfolgen sollen. Und deswegen halten wir seinen Sabbat. Was hat Kain gemacht, als er gesehen hat, dass Abel es richtig macht? Er wurde zornig und hat dann Abel umgebracht. Was passiert in der Endzeit? Offenbarung 13. Genauso. Übrigens, was hat Gott an den Kain gemacht? An seine Stirn? Ein Zeichen. Was bekommen diese Menschen an ihre Stirn? Zeichen. Könnt ihr sehen, dass diese einfachen Geschichten aus dem Alten Testament und die tiefen Wahrheiten des Untersuchungsgerichtes deutlich machen, warum Gott so handelt, wie er handelt. Es ist nicht Gottes Absicht einfach nur, Gott hat nicht einfach den Sabbat ausgewählt und gesagt, naja, ich weiß nicht, wie ich die Menschen testen sollen. Nehmen wir mal den Sabbat, nehmen wir es mal als Testfrage. Sondern durch den Sabbat werden diese tiefen Fragen, die seit Beginn der Menschheit die Menschheit in zwei Gruppen spalten, offensichtlich für jeden. Und deswegen ist der Test am Ende der Sabbat, nicht weil der Sabbat an sich wichtiger wäre als der Rest, sondern weil er das offenbart, um was es eigentlich geht, nämlich Glaube. Echten Glauben als Kraft Gottes oder das nicht mehr schämen in der Sünde. Dass man offen sagt, ja, wir wissen, der Sabbat wäre der richtige Tag, wir möchten aber trotzdem den anderen Tag halten. Das nennt die Bibel dann die Hurenstirn. Und Johannes bekommt in der Offenbarung einen Stab, eine Messrute, die wie aussieht wie ein Stab. Um was zu messen? Um den Tempel und den Altar und die darin anbeten. Die Anbetung wird gemessen. Und was war noch in die Messschnur? Die Messschnur ist das Gesetz Gottes, verbunden auch mit dem Geist der Weissagung. Im Untersuchungsgericht wird die Anbetung gemessen. Ist die Anbetung, die im Tempel dargebracht wird, in Übereinstimmung mit dem Gesetz, ist es lang genug oder kommt es zu kurz? Reicht die Anbetung, reicht es bis zum siebten Tag oder hört man nach dem ersten Tag schon auf? Es wird gemessen. Die Anbetung, die Anbeter werden gemessen, genauso wie hier die Anbeter gemessen wurden am Altar. Nicht wahr? Sie wurden am Altar gemessen. Damals war es ja noch, gab es nicht zwei Altäre, gab es nur ein Altar, wo sowohl geschlachtet wurde, als auch dann der Rauch hochging. Aber am Altar, an der Anbetung, wurden sie gemessen. Und die Bibel sagt, Abel war gerecht durch Glauben und Kain ist verloren gegangen mit einem Zeichen an der Stirn. Und der Aufruf in Offenbarung. Wenn ihr jetzt Offenbarung 10, Vers 11 und Offenbarung 11, Vers 1 zusammennimmt, habt ihr die gesamte Botschaft der Adventbotschaft. Habt ihr in Offenbarung 10, Vers 11 und 11, Vers 1 zusammen. Ich würde behaupten, die allermeisten haben es noch nie richtig studiert, oder? Diese beiden Verse zusammen, schon gar nicht zusammengenommen, oder? Aber in Wirklichkeit geht es hier darum, das Evangelium in alle Welt, die dreifache Engelsbotschaft und gleichzeitig die Frage des Untersuchungsgerichtes dieser beiden Gruppierungen anhand der Anbetung zu messen. Wer betet Gott an, so wie er möchte, wie Gott es möchte, und wer betet an, so wie er es möchte. Nächste Woche werden wir uns Zeit nehmen für Offenbarung 11, Vers 2. Und wir haben so spannende Sachen. Ich bin so traurig, dass ich es heute nicht geschafft habe. Ich habe mich so gefreut darauf. Wir haben so spannende Sachen rausgefunden. Und es wird so ein großer Segen sein. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Und ihr solltet es auch kaum erwarten können. Und genau. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei, ab 19:30, wenn es heißt Offenbarung Vers für Vers. In der Zwischenzeit gibt es folgende Dinge, die ihr anschauen könnt. Ab Donnerstag haben wir hier, und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, auch die ihr jetzt vielleicht live zuschaut und weniger als 50 Kilometer zu fahren hättet, seid auch herzlich eingeladen, ab Donnerstag hier mit live dabei zu sein, wenn wir unser Gesundheitsseminar haben mit der Esther Bieling unter dem vielversprechenden Titel Zurück zur Natur, aber nicht zu Fuß. Oder doch? Und wir werden dort über Wasser etwas hören und über Holzkohle und über Kräuter und über viele andere interessante Dinge. Wir werden am Sonntagvormittag einen Kochkurs haben. Alle Zeiten könnt ihr auf Juhl Media TV im Livestream-Bereich euch anschauen mit den einzelnen Themen. Es wird sehr, sehr spannend. Seid alle herzlich eingeladen hier vor Ort und auch live, sagt es noch euren gesundheitsbewussten Freunden. Es wird jeweils um 19 Uhr beginnen, Donnerstag, Freitag 19 Uhr, dann am Sabbatvormittag die Predigt um 10.45 Uhr, dann 16 Uhr, 19 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr ist dann der Kochkurs mit Verkostung. Das ist das Wichtigste, nicht wahr? Und natürlich nicht vergessen, wie bereits vorhin angekündigt, Tash Parklab, die ersten Vorträge morgen Vormittag auf Juhl Media Online. Lange ersehnt, das war ja unser Startpunkt hier für unser Ministry und wir freuen uns, die ersten Vorträge dann online stellen zu können. Die nächsten Tage wird das dann vervollständigt, plus die drei Bonusmaterialien, die wir noch aufgenommen haben, die hier nie live gezeigt worden sind, die werdet ihr dann auch dort finden. Wir wollen uns heute entscheiden, Jesus ganz nachzufolgen, oder? Dass wenn wir gemessen werden mit dem Evangelium und dem Gesetz Gottes, dass wir auf der Seite stehen, oder? Dass wir sagen können mit Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Aus Glauben, ich werde nicht weichen, genau, ich werde stehen bleiben und werde das tun, was Gott mir zeigt, weil ich ihn liebe. Und dann werden wir reichlich Eingang finden in das Reich Gottes, sagt uns die Bibel. Und nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Vers. Wer von euch möchte sich entscheiden, auf dieser Seite zu stehen? Amen. Lasst uns noch zusammen aufstehen zu einem Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für dieses wunderbare Studium, das wir haben durften aus deinem Wort. Hab Dank, dass wir uns viele Dinge wieder in Erinnerung rufen durften und uns daran erinnern konnten, was wir schon einmal gelernt haben, es wieder auffrischen konnten und auch einige Dinge neu sehen konnten aus einer neuen Perspektive. Ich möchte dich bitten, dass du bei uns bist, dass du uns führst und leidest und dass du vor allem uns deutlich machst, worum es geht, wenn wir sagen, dass jetzt Gericht ist. Dass wir unsere Herzen erforschen und uns fragen, ob es etwas gibt, wo wir noch nicht mit dir in Übereinstimmung sind. Dass wir diese rhetorischen Fragen, wo bist du, wer hat dir gesagt, warum hast du das getan? Wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester, um die du dich kümmern solltest? Dass wir diese Fragen ganz sicher in unser Herz hineinlassen und dir erlauben, diese Fragen in unserem Leben zu klären. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst und dass du für uns gestorben bist, Herr Jesus. Amen.